Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, offene und verborgene Ängste sind ja ein Urstoff vor allem des Genre-Kinos. Und gerade jetzt boomt der Diskurs-Thriller auf unseren Leinwänden. Einer davon ist Geborgtes Weiß. Der Film von Sebastian Coe kommt Donnerstag in unsere Kinos. Und der Regisseur ist gleich bei uns zu Gast und verrät uns auch, wieso Wohlstandsverlustängste sich besonders gut für eine spannende Geschichte eignen. Das Ende des Wohlstands, das ist ja so ein Gespenst, das uns gerade in ungeahnter Drastik heimsucht. Doch das Kino, das hat schon seit Jahren die Frage gestellt, ob unser Lebensstandard nicht nur auf Sand gebaut ist. Der Verfall von Privilegien, der Einbruch des Fremden ins Eigenheim, das thematisiert auch der Spielfilm Geborgtes Weiß von Regisseur Sebastian Coe. Darin geht es um das reiche Ehepaar Martha und Roland. Sie ist eine Ärztin, kommt mit dem kleinen Sohn Nathan von einer längeren Auslandsreise wieder zurück nach Hause. Doch plötzlich steht da vor der Haustür ein albanischer Handwerker. Und Roland engagiert ihn, nimmt ihn rein ins Haus und damit unwissend ein verdrängtes Geheimnis seiner Frau.
Über deine Gäste wundern wir uns ja weniger, nur die Schwarzarbeit, ausgerechnet du.
Ich zahle ihn nach Tarif.
Wo kommen Sie endlich her?
Albanien.
Ach, meine Frau hat 2 Jahre in Albanien gearbeitet.
Und, was sagt er?
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Geborgtes Weiß von Regisseur Sebastian Coe, den ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo, herzlich willkommen.
Freut mich, da zu sein.
Fangen wir vielleicht mit der Genese des Films an. Was war denn die Ausgangsidee für den Thriller Geborgtes Weiß?
Also die Ausgangsidee kam tatsächlich der Autorin Karin Katschi und mir, als wir zusammensaßen und gedacht haben, wir beide machen einen Film zusammen. Und dann haben wir überlegt, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Und es ist also ein Punkt bei uns beiden, dass wir einen Migrationshintergrund haben und andererseits, dass wir Thriller lieben. Und vor dem Hintergrund haben wir gedacht, vielleicht erzählt man eine Geschichte, die so anfängt, wie man das ja öfter mal kennt, nämlich, dass ein unbekannter, nicht besonders gepflegter Typ in eine heile Familie hineinkommt und in diese heile Familie ja eine große Bedrohung hineinbringt, wo man das Gefühl hat, na, mal sehen, was das jetzt gibt. Und dann entwickelt sich ja das Ganze aber ganz anders, als man vielleicht am Anfang
genau
erwartet.
Ich finde den Titel sehr schön, der ist sehr vieldeutig, Geborgtes Weiß.
Interessanterweise auch. Tatsächlich kam der schon bei dem allerersten Gespräch zwischen Karin und mir. Ja, das ging auch um die Unschuld, die man sich leiht oder ausleiht. Bei uns jetzt auch ein bisschen so dem Hintergrund, dass wir natürlich auch Wohlstandskinder sind, alle beide. Und das Ganze wurde tatsächlich in den Grundzügen entwickelt während der Syrien-Flüchtlingskrise. Und man sich so gefragt hat, wie ist das wohl, wenn es ein geliehener Wohlstand ist? Also das ist vielleicht der Hintergrund.
Ist ja auch gerade hochaktuell, wo sich alle fragen, ob unser Wohlstand jetzt durch das Ausbleiben des russischen Gases nicht plötzlich vor dem Aussteht. Das ist ja auch etwas, eine Angst, die jetzt vorherrscht. Und mit der Angst spielt ja auch dieser Film. Und ich finde, wir sollten jetzt reingehen in den Inhalt. Im Grunde geht es um Martha. Sie ist Ärztin, sie lebt mit Mann und Kind. Ja, sie war eine Zeit lang im Ausland, wird von ihrer Vergangenheit ausgesucht. Man darf nicht zu viel verraten. Da gibt es schon ein paar Wendungen, die den Film nochmal auf 2 andere Ebenen heben. Doch schon ganz am Anfang gibt es eine Szene, die ich sehr interessant fand, wenn sie da in das Haus kommt zu ihrem Mann und ihn den Nacken massiert und er zu ihr sagt, ich vermisse dich. Das ist so, als wären die beiden gar nicht wirklich zusammen. Was ist das für eine Ehe der beiden am Anfang des Films? Wie würden Sie das beschreiben?
Martha ist, das sagt er an einer anderen Stelle auch, Martha ist mit ihrem Kind sozusagen von dem Roland gefunden worden. Und also die Liebe ist, glaube ich, eher eine einseitige. Also der Roland liebt die Martha sehr viel mehr, als die Martha den Roland braucht. Die Martha liebt ihr Kind über alles. Das ist sozusagen ihre große Liebe, für das sie alles tun würde. Und ja, so gesehen ist da, klar, da steckt natürlich auch eine sexuelle Anspielung drin. Also, dass da nicht mehr so viel läuft zwischen den beiden, ne? Also das ist auch das mit dem ich vermisse dich gemeint, was sozusagen das Körperliche ist eigentlich nur noch eben das körperliche Berühren über das Eincremen, was da vorkommt, erzählt.
Es ist ja auch ein Bild des Wohlstands, das der Film dann auch zumindest andeutet, beziehungsweise ein Wohlstand, der auch Stillstand bedeutet. Es gibt da ganz zu Beginn ein Treffen mit Freunden in diesem Haus. Da geht es ja auch mit einem sehr interessanten Dialog darum, wie leicht es ist, wenn man geerbt hat und plötzlich ist da irgendwie dieser Wohlstand da. Aber es schwingt auch immer so eine Angst mit, dass ein Leben ohne Komfort für diese Figuren, die sie da geschaffen haben, fast undenkbar ist. Ja?
Ja, ich glaube auch, dass das Haus, da haben wir sehr lange gesucht, in dem Roland und Martha wohnen. Ne? Das ist so, das war schon auch die Idee von so einem Gutshof, in dem man in allen Ecken und Enden auch immer noch den Reichtum schmeckt, aber das Ganze verfällt schon. Ne? Also da ist eine gewisse Morbidität drin. Und es gibt gerade in dieser Nacht, wo der Roland auch die Martha eincremt, man hört das im Hintergrund oder ahnt es vielleicht auch im Hintergrund, ist ein Sturm, der aufzieht und am nächsten Tag liegt direkt vorm Haus ein riesiger Baum, der abgebrochen ist, vor dem dann der Roland steht. Also es sind da auch da ein bisschen so die Einschläge, kommen wir mal näher.
Also die eine Angst, die der Film spielt, ist ja auf der Plot-Ebene, die Angst, dass die Vergangenheit einen einholt. Aber grundsätzlich ist es ja auch eine Rachegeschichte darüber, dass diese Privilegien, die man so hat, vielleicht, dass man sie gar nicht verdient, oder?
Also mit Sicherheit ein Kernthema, inwiefern wir das verdienen, was wir haben oder das spiegelt sich, glaube ich, besonders in der Figur von Roland, inwiefern wir vielleicht auch mit dem, wofür wir ja eigentlich, sagen wir mal, in unseren Werten stehen, inwiefern wir dafür dann in letzter Konsequenz gerade stehen. Von daher, ja, das, also der insbesondere Roland, der sowas ist wie so ein Advokat, Diaboli, der dann auch seinen Freunden vorhält, wie kannst du Nestlé-Aktien kaufen in dieser Welt, der sich aber in letzter Konsequenz dann eben doch eher gemein macht mit genau diesen Leuten und eben auch mit den Leuten auch zum Essen trifft. Ne? Mhm. Das ist sozusagen so ein bisschen wie der Stammtisch umgedreht, ne? Wo man sozusagen sich dann eben nicht danach verhält, wie man es eigentlich gerne hätte oder wie man das selber für sich gerne behaupten würde.
Damit bewegt sich ja der Film auch so in eine Richtung wie andere Filme, wie von Michael Haneke zum Beispiel, Caché muss ich daran denken, aber auch Get Out von Jordan Peele, weil es gibt auch einen Horrormoment in ihrem Film. War schon klar, dass sie über Genre erzählen möchten, weil das Genre genau so eine Auseinandersetzung auf eine sehr spielerische Art und Weise erlaubt, ja?
Absolut. Also ich finde ja, das Genre, es kann wie ein trojanisches Pferd sein, weil man bestimmte Geschichten tatsächlich viel besser verpackt darin erzählen kann, ohne dass man gleich zu Moralin wird oder zu sehr mit dem Zeigefinger auf etwas kommt. Das ist mit Sicherheit der eine Grund für das Genre. Das andere, es macht einfach total Spaß zu erzählen.
Das stimmt allerdings. In diese Konstellation, also der Spaß beginnt ja auch für uns zumindest als Zuschauer, dass in diese Konstellation von Ehefrau und Ehemann und Haus und Privilegien, die langsam auslaufen, ein Handwerker reinplatzt, ein Albanischer, der etwas mit Marthas Vergangenheit zu tun hat, so viel sei zumindest verraten. Und dieser Valmir, das ist ja interessant, wie diese Menschen mit ihm umgehen, nicht wahr? Also er wird zum einen irgendwie als Haushälter behandelt, irgendwie freundlich, er wird dann zum Essen eingeladen, aber man zeigt ihm schon, so richtig dazugehören tust du nicht.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, es geht darum, wie sehr können wir in diesem Fall Leute integrieren, die zum einen vielleicht nicht zu unserem Kulturkreis gehören, zum anderen aber vielleicht eben auch nicht Teil unserer Peer Group oder unseres Standes sind. Ne? Also das schwingt sozusagen unterschwellig natürlich auch mit. Also wenn Valmir jetzt nicht aus Albanien käme, sondern auch einfach nur der Handwerker wäre, der ungelehrt, derjenige, der eben nicht über eine akademische Bildung verfügt, dann würde ihm das wahrscheinlich auch in einigen Bereichen des Films ein ähnliches Schicksal blühen, nämlich eben dessen, dass man dann doch ausgeschlossen wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Geschichte natürlich auch eine Parabelhaftigkeit hat, ne, in der Art und Weise, wie sie erzählt ist. Also fast schon wie ein Kammerspiel bewegen wir uns ja nur zwischen diesen drei Figuren. Und ja, dementsprechend gibt es da dann eben wie in jeder Parabel dann auch ein gewisses Grad an Überzeichnung. Wobei wir versucht haben, das so nuanciert wie möglich zu machen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, dass man den Boden des Realismus ganz verliert.
Ja, dadurch bekommt ja auch die Geschichte sowas seltsam Entrücktes. Also man kann dieses Haus nicht wirklich verorten. Man weiß schon, irgendwie muss es einen Ort geben und eine Straße, die zu diesem Haus führt. Aber irgendwie ist es auch ein Niemandsland, ja? Und die tragische Geschichte, es hat ja auch was von so einer griechischen Tragödie, nimmt dann in diesem Unort ihren Lauf. Also war es Ihnen wichtig, einen Ort zu inszenieren, den niemand sofort erkennt, ach, das ist doch da um die Ecke, sondern es spielt irgendwo in einer zeitlosen Zeit, ja?
Absolut, also diese Zeitlosigkeit oder die Parabelhaftigkeit oder das, was du gerade auch beschreibst, dass es so eine Art Unort ist, so eine Form von Einsamkeit. Ich meine, wir haben es im Hohen Venn gedreht, das ist an der Grenze zu Belgien. Das Haus selber liegt näher dran an Köln, also wir behaupten die beiden Orte zusammen, weil im Naturschutzgebiet würden niemals so tolle Häuser stehen, muss man auch sagen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir so eine Zeitlosigkeit auch erzählen wollen. Das ist auch, also ich weiß nicht genau, ob man es sieht, aber der Film versucht auch in seiner Gestaltung eher zeitlos zu sein oder so eine Handwerklichkeit, in so einer Handwerklichkeit erzählt zu sein, sodass man nicht das Gefühl hat, in 5 Jahren, ah, guck mal, das ist doch der Film aus dem und dem Jahr. Oder der könnte auch genauso 5 Jahre älter sein, der Film. Ne? Also das, das ist schon der Versuch, eben da dieser Parabelhaftigkeit des Films gerecht zu werden.
Es funktioniert ja auch, weil sie Schauspieler haben, die das auch tragen können. Das ist ja anders als so ein ganz normal realistisch erzählter Film. Und sie haben Susanne Wolf, die die Mutter spielt, Ulrich Matthes, der den Vater spielt, Floris Baigorra, der den Valmir spielt. Wie wichtig war Ihnen auch in der Form das Casting? Weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nochmal anders ist, wenn man so archetypische Figuren aufbaut für so eine Geschichte. Da braucht man vielleicht Schauspieler, die auch noch etwas mehr geben können, als einfach nur den Text, der im Skript steht.
Ja, das war tatsächlich auch ein ganz großes Glück, dass Susanne und Uli direkt zugesagt haben. Die hatten beide das Buch gelesen und ohne, dass sie mich jetzt kannten, war das tatsächlich auf Grundlage des Buches, dass sie gesagt haben, finden wir toll, machen wir gerne mit. Und von meiner Seite aus waren die beiden tatsächlich auch die Wunschbesetzung von vornherein. Also da gab es gar nicht ein großes Casting und ein langes Suchen. Viel schwerer war das bei Valmir, weil wir wollten da tatsächlich auch jemanden haben, der einen albanischen Hintergrund hat. Und so viele Schauspieler mit albanischem Hintergrund gibt es eben nicht in Deutschland. Und dafür sind wir dann auch extra nach Tirana gefahren und haben dann in Tirana gecastet, was auch total toll war, weil dieses Land und auch diese Stadt so ganz anders ist, als ich mir das vorher mit meinen Vorurteilen auch vorgestellt habe. Und in Tirana haben wir dann Floris gefunden, der insofern einen Wahnsinnsjob geleistet hat, weil der tatsächlich überhaupt kein Deutsch spricht. Das heißt, alles Deutsch, was er dort spricht, hat er sich antrainiert und gelernt und jedes einzelne Wort ist sozusagen phonetisch nachempfunden, aber nicht als Sprache begriffen sozusagen. Wir haben dann auf Englisch kommuniziert und Floris hat dann das deutsche Drehbuch gelernt und gelernt und gelernt und musste das natürlich dann auch noch spielerisch umsetzen. Also da ziehe ich heute noch insbesondere den Hut vor, weil ich letztens in Tirana war und gedacht habe, ich verstehe kein Wort.
Geborgtes Weiß von Sebastian Coe kommt nächste Woche in die deutschen Kinos. Davor war der Regisseur mein Gast. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den Film.
Ich danke dir.
Der Zustand des ukrainischen Films, der interessiert uns an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen immer wieder. Denn nach dem russischen Angriffskrieg wurde die florierende ukrainische Filmproduktion nahezu völlig gestoppt. Einige geflohene ukrainische Filmschaffende haben aber mittlerweile Arbeit im Ausland gefunden, darunter auch in Deutschland. Durch unterschiedliche Projekte deutscher Produktionsfirmen können sie hier weiter Filme drehen. Und viele dieser Programme sind wirklich mit großer Resonanz angelaufen. Aber für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind diese Engagements nur ein Zwischenschritt. Sie wollen bald wieder zurück in die Heimat, um dort ihre Filme zu drehen. Christian Berndt hat ukrainische Filmschaffende in Deutschland getroffen, die gerade hier arbeiten.
Zwei junge Menschen treiben durch Kiew. Marina Stjepanskas Filmdrama Falling von 2017 erzählt von einer jungen Generation zwischen den Welten. Der Film ist auf der Plattform Filmmakers for Ukraine zu sehen, die mit dem Online-Verleih ukrainischer Filme Spenden sammelt. Die ukrainische Filmproduktion steht kriegsbedingt im Moment so gut wie still. Ein Teil der ukrainischen Filmschaffenden dokumentiert mit der Kamera in der Hand den Krieg. Andere suchen vorübergehend woanders Arbeit, unter anderem in Deutschland. Für sie hat die Filmproduktionsgesellschaft ARD Digeto ein Programm initiiert.
Wir sagen Train to Work. Wir haben versucht, das Wort Praktikum zu vermeiden. Es geht wirklich darum, Netzwerke zu schaffen und die Filmbranche kennenzulernen. Menschen, die in das Programm gehen, ersetzen keinen deutschen Filmschaffenden an irgendeiner Stelle, sondern sie laufen mit, damit sie in einem zweiten Turnus, gegebenenfalls den Job dann auch selber machen können, dann auch unter ganz regulären Bedingungen, wie zum Beispiel tarifvertraglichen Einigungen und Ähnlichem.
Die Ukrainer sind in der Regel sehr gut ausgebildet, sagt die Herstellungsleiterin bei der Digeto, Kirsten Frese. Das Programm soll ihnen vor allem Einblick in deutsche Arbeitsabläufe ermöglichen.
Was wir aus vielen osteuropäischen Ländern wissen, ist, dass sie sehr international ausgerichtet sind und das amerikanische Drehsystem sehr, sehr gut kennen in der Regel. Wir sind in Deutschland sehr auf Effizienz getrimmt. Wir haben im Vergleich zu amerikanischen Drehstäben zum Beispiel deutlich kleinere Stäbe. Wir haben in der Regel auch weniger Drehzeit als amerikanische Serien. Wir haben auch in der Regel weniger Budget. Das etwas kleiner Denken ist, glaube ich, Kernaufgabe, das zu vermitteln.
Die ARD Digeto vermittelt ukrainische Filmschaffende an von ihr beauftragte Produktionen. 50 Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bisher über die vom Filmnetzwerk Crew United initiierte Kontaktplattform gemeldet. Direkt beim Dreh einsteigen können Ukrainer dagegen bei der Filmreihe Himmel und Erde, die gerade für die ZDF-Mediathek und ZDF-Neo gedreht wird. In Berlin-Tempelhof dreht das fast komplett ukrainische Team gerade eine Folge der fünfteiligen Reihe.
Das ist eine Kinderfolge über eine Oma und ihre Enkelin, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind und müssen mit deutscher Bürokratie kämpfen bei Sozialamt. Das ist das, was wir heute drehen. Ja, das ist ein bisschen lustige Geschichte.
Alle Geschichten werden geschrieben und gedreht von Ukrainerinnen, die gerade geflohen sind oder, wie Regisseurin Daria Onischchenko, schon länger in Deutschland leben.
Dadurch, dass wir alle Gewerke hier konsequent mit Ukrainerinnen besetzt haben, fühlt es sich doch wirklich sehr wie eine ukrainische Produktion an.
Produziert werden die Folgen von Studio Zentral, dem Initiator des Projekts. Die Filmproduktionsgesellschaft verfolgt generell, sagt Geschäftsführer Lasse Scharpen, einen gesellschaftspolitischen Anspruch.
Und wir sind, das hat sich in den letzten 2,5 Jahren bei uns so herausgebildet, auch durch Corona, spezialisiert auf kurze zeitliche Abläufe. Das heißt, wir sind hier in der Lage, in wenigen Wochen eine kleine Serie zu entwickeln und dann auch zu realisieren.
Für den Dreh habe Studio Zentral professionelle Beratung engagiert, denn die Drehsituation könnte für Menschen mit Kriegserlebnissen traumatisch wirken.
Sie erzählen ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Erlebnisse von vor wenigen Wochen jetzt direkt nochmal nach. Das muss wahnsinnig belastend sein.
Jeder von uns kennt schon jemanden oder hat schon Freunde verloren an der Frontlinie oder gibt sehr, sehr viele Menschen, die jetzt verletzt sind oder die Häuser verloren haben. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, diese Nachrichten immer zu lesen und nicht wissen, was morgen noch Schlimmeres passieren wird.
Und trotzdem wollen fast alle so schnell wie möglich wieder zurück, meint Onischchenko. Auch sie plant, ab September in Kiew zu drehen, ein Biopic über den ukrainischen Maler Kasimir Malevich. So belastend die Situation für die Ukrainer ist, die Arbeit hier hilft, meint Onischchenko. Aber genauso wichtig ist ihr ein anderer Aspekt des Projekts.
Arbeit zu schaffen ist ein sehr guter Zweck von diesem Projekt, aber inhaltlich ja, die Geschichten erzählen über die Ukraine in Deutschland während des Krieges und bringen auch die europäische Gesellschaft unsere Sorgen und unsere Probleme näher. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig bei diesem Projekt.
Die Dreharbeiten laufen jedenfalls gut, auch wenn sich ukrainische und deutsche Arbeitsweisen unterscheiden.
Wir sind nicht so gewöhnt, könnte man sagen, sich an alle Regeln zu halten, 1:1 alles zu machen, wie es im Protokoll steht. Wir sind gewöhnt, mehr zu improvisieren. Wir sind vielleicht mehr chaotisch, aber dadurch sind unsere Filmarbeiten immer sehr emotional. Die Leute sind sehr kreativ. Wir sind auch sehr, wie sagt man, stressresistent.
Und das glaubt man sofort. So entspannt, wie man hier während der Dreharbeiten rumlaufen und dem Team Fragen stellen kann. Das Resultat des Projekts kann man im Oktober in der ZDF-Mediathek und auf ZDF-Neo begutachten.
Ukrainische Filmemachende arbeiten in Deutschland. Christian Berndt hat sie besucht.
Die Pandemie hat in den letzten Jahren einige Festivals gezwungen, Ausgaben abzusagen, darunter auch das so beliebte und durchaus immer noch als Geheimtipp gehandelte Genre-Filmfestival Terza Visione aus Frankfurt am Main. Dort werden vor allem Filme des italienischen Genres Giallo gezeigt. Dieses Jahr können Fans dieses Genre-Films aufatmen, denn die 8. Ausgabe von Terza Visione wird wieder im vollen Umfang stattfinden können. Nächste Woche geht es los im Filmmuseum Frankfurt mit der Schau aus der Schatzkammer des obskuren italienischen Kinos aus der Zeit 1950 bis 1980. Vor der Sendung konnte ich mit einem der Kuratoren des Festivals, mit Andreas Beilharz, über die aktuelle Ausgabe sprechen. Hallo.
Ja, hallo.
Bevor wir in das Programm der aktuellen Ausgabe eintauchen, wollte ich noch eingangs von Ihnen ganz persönlich wissen, was macht denn für Sie die Faszination am italienischen Genre-Kino der 1960er, 70er und 80er Jahre aus?
Ja, weil es eine unglaublich vielfältige filmische Welt ist, die gerade eben auch im kommerziellen Umfeld sehr viele künstlerische Handschriften an persönlichen Ansätzen auch ermöglicht hat, einfach durch die schiere Menge an Filmen, die produziert wurde. Und weil alle paar Jahre ein neues Genre sozusagen im Trend lag und in großen Mengen produziert wurde, hat die schiere Menge eben der Produktionen ermöglicht, dass ganz viel Unterschiedliches produziert wurde und auch viel gewagt werden konnte, also viel Überraschendes, Unerwartetes, Neues, Innovatives entstanden ist. Und das ist für mich ja besonders faszinierend an diesem Kino eigentlich.
Und das Filmfestival Terza Visione, das möchte jetzt diese Bandbreite sortieren, richtig? Also ein bisschen auch an die Öffentlichkeit bringen, diese versteckten Schätze, die man jetzt vielleicht nicht alle kennt.
Genau, es geht eben darum, auch die Kontraste zu zeigen, also dass man sich nicht festlegt auf zum Beispiel Italo-Western, Giallo-Thriller oder Horrorfilme, so die typischen populären Genres, die heute noch ja auch recht populär sind, auch im Heimvideomarkt, sondern dass wir wirklich so die versuchen, die ganze Bandbreite zu zeigen, also eben auch von den 50er Jahren, von dem Mantel- und Degen-Film bis hin zu einem Ausläufer in den 80er Jahren, wo das Kino dann langsam schon in kommerzieller Hinsicht auch im Niedergang begriffen war und nicht mehr so viel hervorbrachte. Genau, und das eben auch aufeinander zu treffen zu lassen in einem sehr kontrastreichen, also dass man jeden Tag auch wirklich ganz unterschiedliche Filme sieht aus unterschiedlichen Genres und unterschiedlichen Dekaden und da so ein bisschen Gefühl bekommt für die Unberechenbarkeiten, die Vielfalt und die Bandbreite dieses Kinos. Und es soll auch so ein bisschen ja dieses Gefühl, was man vielleicht in den 70er und 80er Jahren, wenn man in so ein Aktualitätenkino, ein Bahnhofskino gegangen ist, und dann ja manchmal ganz überrascht war, was einem da vorgesetzt wurde und völlig unberechenbar auch oft war, was einen da erwartet hat, das so ein bisschen zurückholen, was vielleicht heute in der aktuellen Kinolandschaft ein bisschen verloren gegangen ist.
Sie eröffnen ja dieses Jahr mit Chi la vista morire von Aldo Lado mit einem gewissen 007-Darsteller George Lazenby in der Hauptrolle, der, wenn ich richtig gelesen habe, für diese Rolle sogar knapp 20 Kilo abgenommen hat. Wieso ist das denn ein guter Eröffnungsfilm für diese 8. Ausgabe?
Also die eigentliche Idee des Eröffnungsfilms war tatsächlich, Aldo Lado auch persönlich einzuladen. Wir durften ihn 2018 beim Paradies-Festival in Jena kennenlernen persönlich. Und so kam ein bisschen die Idee zustande, dass wir ihm da auch, dort war ihm eine Hommage gewidmet. Wir hatten auch vor, ihm vielleicht eine kleine Hommage zu widmen, ein bisschen mehr zu zeigen. Und dann hat sich aber leider herausgestellt, dass er mittlerweile ein paar Jahren seit 2018 gesundheitlich jetzt leider nicht mehr im gleichen Verfassung ist und nicht mehr reisefähig ist. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir wollen ihm trotzdem noch mal ein bisschen einen Raum bieten und waren ihn so sympathisch und auch interessant, was er zu erzählen hatte in Jena damals, dass wir zumindest ein Zoom-Gespräch machen und dachten wir, das wäre doch schön, das eigentlich zur Eröffnung direkt zu machen, dass wir da so einen Gast haben. Es ist sehr schwierig auch, weil die Leute alle natürlich heute schon 80, 90 Jahre alt sind oder viele auch schon verstorben sind. Also es ist auch ganz schwierig, Gäste zu bekommen fürs Festival. Da hatten wir einige Anfragen, die sich dann letztlich ja dann doch nicht verwirklichen konnten. Sind wir aber immer wieder dran, das auch zukünftig noch zu ermöglichen. Diesmal hat es nur geklappt mit dem Zoom-Gespräch, aber dann dachten wir, es wäre eigentlich ganz schön, das zur Eröffnung zu machen. Und der Film bietet da auch so schönen Einblick, dadurch, dass es den Bezug hat über den Lazenby als Darsteller. Und so dachten wir, es wäre das ein schöner Einstieg auf jeden Fall ins Festival.
Wie ist das denn mit Aldo Lado? Den sollten wir vielleicht auch nochmal besser fassen. Für was für eine Tonlage, für was für eine Art von Kino im Kontext des italienischen Genre-Kinos steht denn er als Regisseur?
Er hat eigentlich auch in verschiedenen Genres gearbeitet und steht da, deswegen hatten wir auch überlegt, dass man sogar eine Hommage machen könnte an ihn, wenn er jetzt persönlich hätte kommen können, weil er eben auch ganz unterschiedliche Sachen gemacht hat. Also er hat mit zwei Giallo-Thrillern, also diesen typischen Psycho-Thrillern, die in Italien in den 70er Jahren einige Jahre lang sehr populär waren und auch heute noch große Beliebtheit erfreuen. Dann aber auch schnell in anderen Genres gearbeitet, Polizeifilme, Melodramen, Erotikfilme. Also er hat dann wirklich ganz viel innerhalb von kurzen wenigen Jahren in ganz vielen verschiedenen Genres gearbeitet und auch so ein bisschen so diese Bandbreite auch sozusagen ein wenig ausgelotet. Und deswegen ist er so ein bisschen prototypisch für dieses Wandeln zwischen den Genres und was man eben so angeboten bekommt und was man dann auch mit persönlichen Handschrift daraus machen kann.
Sie wagen ja dieses Jahr auch im Programm einen Blick auch jenseits des italienischen Produktionskosmos und zeigen an einem Tag Genrefilme aus Frankreich, Finnland, der UdSSR und Spanien. Welche Beziehung haben denn diese Filme von Tuevo Tullio oder Jesus Franco zum italienischen Genrefilm?
Die Beziehung ist jetzt eher so ein bisschen assoziativ, würde ich sagen. Also die Idee war schon, dass eben gerade in dieser Zeit in den 50er bis 80er Jahren gröber gefasst, dass es auch viel europäische Koproduktionen gab, dass man sich da gegenseitig beeinflusst hat, dass auch die Besetzungslisten dann oft sehr international waren, eben dann zum Beispiel deutsche, französische, italienische, spanische Darstellerinnen und Darsteller dann auf den Besetzungslisten standen und oft auch gar keine einheitliche Sprache im Set gesprochen wurden und das deswegen diese Abgrenzung oft auch gar nicht so klar zu machen ist. Und in dem Fall, wir haben uns aber letztlich dann doch entschieden, eine recht bunte Mischung zu machen, die jetzt gar nicht immer unbedingt diesen Italien-Bezug hat, sondern eher sozusagen so ein Tuevo Tullio, der eben auch so diese feurigen Melodramen, die nochmal sozusagen Douglas Sirk nochmal weiterdenken und nochmal ja extremer auch stilistisch teilweise sind und im Überschwang der Gefühle und Leidenschaften und der auch gleichzeitig so eine etwas frühe feministische Note reinbringt, indem er schon als Nachkriegsfilm schon sehr stark dann auch die Stellung der Frau in der finnischen Gesellschaft thematisiert. Ja, von daher gibt es schon lose assoziative Bezüge, aber es war auch unser Ziel, einfach so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und gucken, was ist auch in der Zeit in Europa sonst produziert worden.
Alle Filme des Programms werden auf analogen 35 mm Filmmaterial gezeigt. Das ist Ihnen sehr wichtig. wichtig? Wieso?
Ja, das aus verschiedenen Gründen ist uns das sehr wichtig. Ja, einerseits, weil wir dadurch auch Filme zeigen können, die man einfach gar nicht anders bekommt, also die es noch nicht ins Heimvideo-Zeitalter geschafft haben, die es nicht auf Blu-ray gibt, auch noch nicht mal auf DVD. Das ist das eine, dass wir da Filme zugänglich machen können oder zeigen können, die man sonst einfach gar nicht bekommt und Entdeckungen machen kann, die auch Fans dann noch überraschen. Und das andere ist, dass man natürlich auch Filme dann sozusagen in dem originalen Format einfach sieht, wie sie damals im Kino liefen und die auch teilweise dann einen anderen Bildeindruck nochmal machen, weil heute im Zeitalter der Digitalisierung wird auch oft vom Negativ abgetastet. Man hat dann gar nicht oft die historischen Referenzen, also weil der Film ja eigentlich erst als Positivkopie bei der Ausbelichtung dann wirklich fertig Farben und Licht bestimmt wurde. Wenn man heute ans Negativ geht und das neu bearbeitet und neu interpretiert oft, dann sind die Resultate nicht wirklich oft dementsprechend, was damals dann im Kino zu sehen waren. Wenn man da jetzt eine historische, auf farbstabilem Material kopierte Vorführkopie zeigt, dann ist es natürlich noch viel näher dran und kann die Filme so erleben, wie sie wirklich damals im Kino erleben und zu sehen waren, und eben auch gerade die sinnliche ästhetische Ebene dabei. Also es ist eine Aspekt der sinnlichen Erfahrung, aber auch der Zugänglichmachung von Filmen.
Sagt Andreas Beilharz, Kurator des 8. Terza Visione Festivals. Die Schau des italienischen Genrefilms beginnt am 20.07. und geht bis zum 24.07. im Filmmuseum Frankfurt am Main. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, gerne.
Er gilt als filmische Stimme der Generation X, der britische Autor und Regisseur Alex Garland. Mit Filmen wie Auslöschung oder Ex Machina hat er sich international einen Namen gemacht als Genrefilmemacher, der sich vor allem mit sehr existenziellen und auch sehr diskursiven Themen auseinandersetzt. Donnerstag kommt sein dritter Spielfilm in unsere Kinos, Man. Was dich sucht, wird dich finden, so der Titel. Und hier mal ein kleiner Höreindruck.
Hallo.
Hallo.
Es ist Marlo, richtig?
Harper, ja.
Schön, kommen Sie rein.
Ein ganz wunderschönes Haus.
Apfel aus dem Garten?
Ja, er war köstlich.
Nein, 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 nein. Bitte, lassen Sie das.
Ein Ausschnitt aus Man. Was dich sucht, wird dich finden. Und vor der Sendung konnte ich mit Filmkritiker Lukas Bawenschik sprechen über den Film und das Kino von Alex Garland. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Dieser Horrorfilm, der beginnt ja mit einer Frau, die sich unfassbare Vorwürfe macht, sie sei schuld am Tod ihres eigenen Ehemanns.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich ist das der Plot. Es geht um Harper Marlow, gespielt von Jesse Buckley, die sich nach dem wirklich tragischen Selbstmord ihres Ehemanns in das britische Dorf Coston zurückzieht, um sich dort zu erholen. Sie mietet eine luxuriöse Ferienwohnung von einem etwas seltsamen Mann namens Geoffrey, gespielt von Rory Kinnear, ein wirklich schönes, altes, englisches Landhaus. Doch weil wir hier in einem Horrorfilm sind, kann sie sich dort nicht einfach erholen, die ländliche Ruhe und Abgeschiedenheit genießen, sondern sie wird mit einer Parade von unangenehmen Männerfiguren konfrontiert. Schon Geoffrey ist merkwürdig paternalistisch, so ein bisschen übergriffig und geht sie seltsam aggressiv an, nur weil sie einen Apfel aus dem Garten gestohlen hat. Und alle, die ihm nachfolgen, sind immer ein ganz klein bisschen schlimmer, bis Harper zuletzt wirklich in großer Gefahr schwebt.
Es sind ja sehr interessante Bilder, die Garland da findet für diese Geschichte der Gewalt und, wie Sie es gerade erklärt haben, Bedrohung durch unterschiedliche Formen von, ja, wie wollen wir es formulieren, männlicher Übergriffigkeit?
Ja, durchaus. Ich glaube, er hat eine ganze Reihe von verschiedenen Stilmitteln dafür gefunden. Ich glaube, ganz zentral ist ja sicher, dass dieser Film permanent mit Rückblenden zu diesem tragischen Tod, zu diesem Tag arbeitet. Der Film kehrt immer wieder so zu Urszenen zurück und betont das Traumatische. Und dadurch haben wir oft das Gefühl, direkt im Kopf dieser Figur zu sein. Also ich glaube, wie viele Horrorfilme stellt dieser Film natürlich auch, ich sage mal, epistemologische Fragen. Also was davon ist wirklich wahr, was passiert? Das ist sicher ein Grundgedanke, der permanent dabei ist. Wir haben über diese Männerfiguren gesprochen und ich glaube, die geben dem Ganzen so eine etwas episodische Struktur. Sie sind so ein bisschen das Ordnungsprinzip, diese verschiedenen feindseligen Männer. Und es ist schon bemerkenswert, wie Garland das in immer eskalierende Einzelszenen einbettet. Ich glaube, das ist ein Regisseur, der vor allen Dingen ein Regisseur von Szenen und nicht unbedingt immer einer von ganzen Filmen und großen übergeordneten Narrativen ist. Ich fand einen ganz besonders bemerkenswert, weil er sich auch im Sounddesign des weiteren Films einschreibt. Unsere Hauptfigur Harper ruft in einen Tunnel hinein, um ein Echo zu bekommen, immer wieder, bis irgendwann nicht ihre eigene Stimme antwortet, sondern ein seltsam verzerrter Schrei, den wir im ganzen Film immer wieder aufgegriffen fühlen. Also ich glaube, Alex Garland ist ein bemerkenswerter bemerkenswerter Designer als Regisseur auch einfach.
Könnte man den Man auch als Diskurshorrorfilm dahingehend bezeichnen? Denn letztendlich ist das Stichwort strukturelle männliche Gewalt ja auch in diesen atmosphärisch sehr dichten Bildern immer präsent. Hinzu kommt ja auch, dass wir reden von Männerfiguren, die meisten werden aber vom gleichen Schauspieler verkörpert.
Ja, ganz sicher. Schon der Titel deutet es ja an. Man, es geht hier in irgendeiner Form um Geschlechterrollen und besonders um Männlichkeit. Das ist natürlich auch noch keine besondere Erkenntnis. Damit geht der Film sehr offensiv um. Wenn ich jetzt gerade schon dieses Apfelmotiv angesprochen habe, hier sind ja auch biblische Verweise auf die Schuld der Frau. Und Harper ist ja auch eine Figur geplagt von Schuldgefühlen, die sich fragt, inwieweit sie verantwortlich ist für den Tod ihres Ehemanns. Sicher auch ein Mittel, wie es hier beschrieben wird, mit dem Männer Frauen angehen, indem sie ihnen Schuldgefühle machen, was ja schon irgendwie eine lange Tradition hat, biblisch. Und ich glaube, das ist auch eben die Schlagrichtung. Ich glaube, es ist insofern kein Diskursfilm mehr auf einer anderen Ebene, weil er sich in die Überzeitlichkeit flüchtet. Es ist ein Film voll von Symbolen, Metaphern, Allegorien wie dieser biblische Apfel, aber es gibt eben eine ganze Strömung von christlich-theologischen Bildern und folkloristischen Elementen. Und spätestens, wenn dann der grüne Mann, bekannt aus so Kirchendesigns, aber vielleicht auch zuletzt aus The Green Man, diesem Fantasy-Film, der relativ bemerkenswert für viele sicher war, auftaucht, merkt man, es geht auch darum, so eine Traditionslinie, eine Geschichte von Männlichkeit aufzuzeichnen und sich damit vielleicht ein bisschen aus dem allzu Zeitgeistigen zu fliehen.
Damit ja auch sehr viele filmische Verweise, John Carpenter kam mir immer wieder in den Sinn. Ist denn Alex Garland ein Regisseur, der so ja auch zeigt, dass er sich einer Horrortradition bewusst ist beim Inszenieren?
Nun, ich glaube, hier sind natürlich zwei ganz bewusste Verweissysteme, auf die wir zugreifen können. Garland ist sicher jemand mit einem klaren Zugang zur Popkultur. Er zitiert ja in Man zum Beispiel die Anime-Serie Attack on Titan im Design seiner Kreaturen. Er hat Geschichten für Videospiele geschrieben und am Set von dem Zombie-Film 28 Days Later musste er wohl Danny Boyle, dem Regisseur, erklären, wie die Mythologie und die Geschichte der Zombies funktioniert. Hier ist sicher ein Bezug zum Folk-Horror zu sehen, bekannt vielleicht am ehesten auch durch so Sachen wie The Wicker Man von 1973 von Rob Hardy, ein Klassiker dieses Genres, aber zuletzt oft aufgegriffen, zum Beispiel bei Regisseuren wie Ari Aster oder Robert Eggers. Zuletzt hatten wir ja Filme wie The Witch oder Apostel, Midsommar, Lamb und jetzt eben Man, die alle diese alte Tradition des Folkhorrors aufgreifen und sagen, in den alten Mythologien, in dem, was folkloristisch überliefert wird, ist auch immer ein gewisser Schrecken eingeschrieben. Die Märchen und Erzählungen, die speisen sich aus der Angst der Menschen vor dem, was in den dunklen Wäldern lauert. Und damit kann man ganz hervorragend Geschichten erzählen. Und das greift ihr sicher auf. Wobei ich auch glaube, dass Alex Garland immer schon in seinem Kino die Tendenz hatte, die Beziehung zwischen Natur und Mensch ganz besonders in den Mittelpunkt zu rücken. Wenn wir an seinen AI, seine künstliche Intelligenz, Film Ex Machina denken, dann sehen wir vor allem diese riesigen Waldgebiete, in denen sich diese Figuren begeben, um über künstliche Intelligenz und dergleichen zu diskutieren. Und auch Annihilation, Auslöschung, sein für Netflix entstandener Science-Fiction-Film, zeigt uns eine Welt der Hybride, der Natur, in dem eben Menschen von außen kommen und versuchen, diese Auswürfe der Natur in ihrer Grausamkeit zu erkennen und zu, ja, verstehen. Und ich glaube, deshalb ist das nicht etwas Neues, nicht dieser reine Bezug zum neuen und wieder modischen Folkhorror, sondern etwas, das bei ihm immer schon angelegt war. Und ich glaube, die andere Tendenz ist natürlich bei ihm auch dieser moderne Arthouse-Horror, der sehr stark mit dem Bezug auf große Themen arbeitet. Ari Aster und Robert Eggers wurden ja schon angesprochen. Es gibt sicher eine neue Strömung im Horror, die diesen alten Minderwertigkeitskomplex des Genres, das immer als ein wenig randständig, déclassé, voyeuristisch galt, aufzuwerten mit großen Themen, mit der Verknüpfung von Genrestoffen mit zum Beispiel der Befragung von, wie hier, toxischer Männlichkeit oder Trauer oder eben vergleichbaren Themen. Und ich glaube, da ordnet er sich auch ein. Er arbeitet sich auch an diesem seltsamen Minderwertigkeitskomplex des Genres ab.
Lukas Bawenschik, über das Kino von Alex Garland, sein neuester Spielfilm Man, was dich sucht, wird dich finden, läuft Donnerstag in den deutschen Kinos. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Bilder über die Hitze, über die Sommerhitze besser gesagt. Im Kino, ja, das kann unter anderem vielleicht so aussehen, so eine Sonne, die auf das Gesicht eines Westernhelden brennt, die Großaufnahme erwartet noch, den Colt hält er schon in der Hand, die Sonne blendet ihn, Schweiß läuft über sein Gesicht, da gibt es die Fliege, die übers Bild huscht, die Stimmung ist auf jeden Fall schon sehr aufgeladen. Das könnte so ein Beispiel dafür sein, wie das Kino diese unbarmherzige Sonne, diese drückende Hitze visualisiert, im Genre des Westerns in dem Fall. Welche Bilder das Kino noch für den Sommer findet, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anke Lewicke. Anke, wenn wir beim Western erstmal bleiben, weil sich das so ja, anbietet, welche weiteren ikonografischen Szenen gibt es denn da, diese mit Wasser gefüllten Blechflaschen, die zur Standardausrüstung der Cowboys gehören?
Ja, ich meine, es macht ja schon Sinn, dass wir beim Western bleiben, weil die Hitze, die Sonne ja immer Thema ist, Teil der Erzählung. Und wenn wir bei deinem Bild bleiben, da fällt mir neben der Wasserflasche doch auch immer die Wassertanks ein, die auf den Cracks mit hinten drauf waren. Und wenn dann da eine Revolverkugel reinging, die erstarrten Gesichter der ganzen Beteiligten oder die Fliege, können wir doch direkt, spiel mir das Lied vom Tod, da ist doch auch diese Hitze, diese atmosphärische, bedrohliche Musik und dann fängt doch der Bösewicht die Fliege mit seinem Pistolenlauf und hält dann den Daumen drauf. Auch so kann man eine Fliege killen. Und wir haben doch wirklich auch ganz andere schöne Beispiele. Also die Sonne ist immer, die Metapher wird immer eingeblendet. Sie ist die Metapher des Todes. Wenn dann noch die Aasgeier über einen Track fliegen, dann weiß man, die Gefahr ist im Anmarsch. Oder wenn dann in der Hitze so die Bilder hinten flieren, dann weiß man nie, ach, was kommt jetzt? Diese Gestalten, ist das Freund oder Feind? Das sind solche sehr eingängigen Bilder. Und das Wechselspiel von Licht, Schatten und Sonne, da kann man ja auch ganz toll Duelle mit inszenieren. Also dann ist eben die Dorfstraße leergeräumt, alle sind im Saloon und dann kommt der Feind und die Schatten werden lang und länger. Und ein Duell ist mir aber immer noch wirklich am beeindruckendsten in Erinnerung. Es ist pathetisch, melodramatisch, Jennifer Jones und Gregory Peck in Duell der Sonne. Es ist heiß. Eine verklüftete Berglandschaft. Sie sucht ihn mit einer Knarre in der Hand. Sie sind durch eine Hassliebe verbunden und sie weiß, im Grunde wird das alles im Tod enden. Sie ruft ihn, Schüsse hallen und dann hört man seine Stimme.
Wo bist du? Ich kann ihn nicht sehen. Pearl, wo bist du? Schnell! Schnell, Pearl! Ich muss dich sehen jetzt, ja. Komm doch her zu mir.
Ja, und hier ist die große Frage, werden sich die beiden überhaupt noch mal lebend wiedersehen? Und das Western ist ja auch das Genre der verschwitzten Gesichter. Und hier wird der Schweiß, da könnte man auch denken, es sind Tränen, die über ihre Wangen laufen.
Also die Sonne potenziert natürlich auch dieses harte Leben letztendlich der Westerner, wenn sie sich fortbewegen in diesem Track von Osten nach Westen auf der Suche nach neuem Land. Und dann beginnen sie auch zu schwitzen, weil sie auch das Anstrengende zeigen sollen.
Ja, und das ist ja ganz toll bei Kelly Reichert meets Cut-Off. Da geht es ja um einen Trackzug, der nach Oregon will. Und das, finde ich, hat ja fast wirklich was Dokumentarisches. Oder man könnte auch von einem entschlackten Western reden. Also es ist mehr aus der Perspektive der Frauen gedreht. Und diese schwere Kleidung, die sie tragen, man spürt einfach, das geht gar nicht mit der Hitze. Sie dürfen sie aber nicht ausziehen. Dann haben sie noch diese Tücher da. Es gibt nur drei Rindviecher, die diese Planwagen ziehen. Und auch hier wird immer wieder die Sonne eingeblendet. Und minutenlang sieht man sie einfach nur laufen. Ja, und das ist der Sound des Films, immer dieser quietschende Reifen, wo man dann schon ahnt, irgendwann wird er sicher brechen. Also diese Bilder sind so spannungsgeladen, weil hier wirklich der Mensch, die Frauen gegen die äußere Natur kämpfen.
Also jetzt sind wir im Westen angekommen, an der Westküste, und der Grund, warum Hollywood dort ist, wo es ist, das ist ja wirklich das Licht. Also es ist ein ganz besonderes Licht da an dieser Westküste, und dadurch ist es auch immer eine gewisse Art von Hauptdarsteller, nicht nur in klassischen Sommerfilmen. Dieses grelle Sonnenlicht kann man auch ganz bewusst als Stilmittel einsetzen, und wie so häufig ist das ja auch ein intellektueller Akt, und deshalb wundert es mich nicht, dass du noch einen Film eines Europäers mitgebracht hast, der das vollbracht hat, Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point.
Ja, komischerweise ist mir der dann auch direkt eingefallen, als ich nachgedacht habe, Sommer, Hitze, Kalifornien, die Sonne scheint ewig, weil hier wirklich, was du meintest, eben mit dem Sonnenlicht so visuell gearbeitet wird. Also es ist dann durch ja alles so überzeichnet. Man könnte auch von einem ja melancholischen Hyperrealismus sprechen, weil es geht ja letztlich in dem Film, der 1970 gedreht wurde, darum zu schauen, was ist aus den Utopien von einst geworden und was gibt es für neue Utopien. Also der Film ist ja kurz nach den Protestbewegungen gedreht worden. Da geht es dann ja auch schon darum. Und ich finde das wirklich so bemerkenswert in Szene gesetzt. Man hat immer noch diese Wüstenlandschaft unendlich, aber da ist auf einmal der Highway mittendrin drauf. Und das kann man sich dann so anschauen. Oder dann geht es eben ins Death Valley. Da sind ja früher auch die ganzen Westerner durch. Und dann gibt es da diese Liebesszene im Zabriskie Point, wo das Liebespaar sich liebt, aber die Felsen auf einmal, das sind dann ganz Tausende von Liebespaaren, die auch miteinander schlafen. Und dann ist auch wieder die Hitze. Ist das jetzt eine Fata Morgana, die wir sehen? Oder ist das wirklich wahr? Und dann am Ende geht doch so eine Luxusvilla in die Luft und mit der Luxusvilla auch die ganzen Luxusgüter, Champagnerflaschen, Kühlschränke, die Fernseher der damaligen Zeit. Und du hast dahinter so diesen knallblauen Himmel und du spürst, diesen Himmel kann trotzdem kein Wölkchen trüben.
Das ist ja die Idee der Fata Morgana. Für einen Moment gibt es diese Utopie, aber dann kommt die Sonne und alles schmilzt dahin. Es hat eben nicht keinen Bestand. Wir sind jetzt so stark in der Natur verankert gewesen, ne? In dem Track, im Western, jetzt natürlich das Death Valley bei Zabriskie Point. Der Sommer in der Stadt, Summer in the City, gibt es ja einen großen Klassiker in der Musik. Der ist ja auch ganz besonders, denn da zwischen diesen Häuserschluchten, wenn da die Sonne reinscheint, wenn da die Bilder aufgeladen sind, dann entlädt sich ja eine ganze Stadt manchmal.
Ja, und dafür ist doch vielleicht das passende Beispiel Spike Lee, Do the Right Thing aus dem Jahr 1989. Am Anfang der Radiomoderator, der den heißesten Sommer ankündigt, der gar nicht aufhört, lauter Schlagzeilen auch in den Zeitungen. Und zu Beginn ist ja noch so ein bisschen Anarchie, da wird ja ein Wasserhydraulik wird so aufgemacht und dann duschen alle, baden, das ist unheimlich schön, aber dann kriegt man mit, was da eigentlich in Brooklyn für Konflikte herrschen. Man ist eifersüchtig auf den Italo-Amerikaner Cell, weil er eine Pizzeria hat, dann gibt es einen Koreaner, der einen Lebensmittelladen hat, nur die meisten der Schwarzen sind eben arbeitslos. Ein Weißer wohnt auch da und der fährt ausgerechnet über die neuen Markenturnschuhe und dann gibt es direkt ein Wortduell, was er überhaupt hier in Brooklyn zu suchen hat. Ja, und wenn es dann um die freie Welt und die Demokratie und so weiter geht, gibt es nur Lachen. Und weil wir ja am Anfang diese ausgelassene Szene hatten, am Ende gibt es dann ja eine dramatische Massenschlägerei mit tödlichem Ausgang. Und das ist dann auch wirklich so, dann spürt man, jetzt endlich ist die Stimmung hochgekocht, jetzt entlädt sich die ganze Aggression. Und am anderen Tag scheint zwar wieder die Sonne, aber die Überreste, was die Leute sich da aufgebaut haben, die können einfach nur noch so zusammengekehrt werden. Und man spürt ja, dass die Sonne auf einmal ja weniger Kraft hat, dass da irgendwas passiert ist. Also dass da trotz der Sonne eine Trauer auf einmal, ein Schatten da ist, auch wenn man ihn gar nicht sehen kann.
Anke Lewicke mit einem Kurztrip durch das flirrend sommerlich hitzige Kino aus den USA. Und alle Filme, über die wir gesprochen haben, von Do the Right Thing bis Zabriskie Point, kann man auf allen gängigen Streaming-Plattformen derzeit sehen und sich ja so seine eigene kleine hitzige Sommerretrospektive zusammenstellen. Wenn der US-amerikanische Dokumentarfilmer Alex Gibney einen Film macht, kann man sicher sein, dass es um ziemlich brisante Themen geht. Um Folter des US-Militärs während der Bush-Regierung oder um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche oder aber die Machenschaften von Scientology. Als Gibney bei einer neuen Netflix-Serie nun als Produzent auftauchte, war bei meiner Kollegin Susanne Burg sofort das Interesse geweckt. Wie es nun nach dem Sichten bei ihr aussieht, darüber sprechen wir jetzt. Susanne, diese Serie heißt Verändere dein Bewusstsein und basiert auf einem Bestseller von Michael Pollan. Und bevor wir jetzt in die Serie einsteigen, ein paar Worte vielleicht zu Michael Pollan.
Ja, er ist Journalist, Professor an der University in Berkeley, hat mehrere Sachbücher geschrieben, darunter Kochen, eine Naturgeschichte der Transformation, die von Netflix schon mal als vierteilige Serie verfilmt wurde unter dem Titel Cooked, produziert übrigens ebenfalls von Alex Gibney. Und 2018 ist dann zunächst in den USA, dann auch auf Deutsch, das Buch Verändere dein Bewusstsein erschienen. Darin beschäftigt sich Pollan mit der Geschichte psychedelischer Drogen wie LSD und MDMA, also Ecstasy, und auch mit der Forschung rund um psychedelische Drogen. Er schreibt auch von den potenziellen Möglichkeiten, sie bei Therapien von Depression, Sucht oder posttraumatischen Belastungsstörungen einzusetzen. Dieses Buch war unglaublich einflussreich, gerade im englischsprachigen Raum, und nun ist also daraus eine Serie entstanden.
Bei Cooked, das du ja schon erwähnt hast, da hat ja Pollan selbst so ein bisschen durch die Reihe geführt. Wie ist das jetzt hier bei Verändere dein Bewusstsein angelegt?
Genau so. Also Michael Pollan steht im Zentrum der Erzählung. Er führt Gespräche mit Wissenschaftlern oder Menschen, die psychedelische Drogen genommen haben. Er redet dann auch von eigenen Erfahrungen, wobei er überhaupt erst Anfang 60 erste Erfahrungen mit Drogen gesammelt hat. Und er erzählt in einem Off-Kommentar, was ihn an der jeweiligen Droge interessiert. Jede Folge behandelt eine psychedelische Droge. Das sind dann LSD, Psilocybin, also Pilze, MDMA, also Ecstasy, und zuletzt Mescalin. Und am stärksten ist die Serie dann, wenn es um die Geschichte geht und vor allem um die Kulturgeschichte jeder einzelnen Droge. Also bei LSD ist es zum Beispiel so, da gibt es Aufnahmen von Albert Hoffmann im hohen Alter, der erzählt, wie er LSD 1938 in der Schweiz als Chemiker entwickelt hat, wie es dann im Zuge dessen viel Forschung gab, auch seitens der CIA, und wie LSD in den 1960ern im Silicon Valley ankam und dort so die Serie zu vielen Innovationen führte, zu großer Beliebtheit auch in der Gegenkultur der USA, was Richard Nixon dann ein Dorn im Auge war. Und so wurde es 1966 verboten und auch die Forschung eingestellt. Oder auch interessant in der vierten Folge, da geht es um Mescalin, was unter anderem aus dem Peyote-Kaktus gewonnen wird und bei indigenen Bevölkerungen in Mittelamerika und den USA genommen wird und Teil eines religiösen Ritus ist. Das stellt die Serie in einen politischen Kontext der Kolonialisierung. Also in Peru beispielsweise verfolgten die Spanier damals den rituellen Einsatz und in den USA mussten die Indigenen darum kämpfen, es weiter benutzen zu können. Hier ist die Serie wirklich sehr stark. Da tun sich immer wieder interessante und hintergründige gesellschaftspolitische Kontexte auf.
Aber so richtig begeistert klingst du jetzt nicht.
Nein, leider nicht. Also schwierig fand ich es dann, wenn es in die Forschung geht. Also wenn Pollan Studien zitiert und Kliniken besucht. Da hören wir erleuchtete Patienten, die beglückt erzählen, wie eine MDMA-Therapie oder Microdosing ihre Traumata oder ihre Süchte beseitigt haben. Oder wie Pilze einer Krebspatientin die Angst vorm Sterben nahmen. Wissenschaftler untermauern das dann mit ihren Studien und Erkenntnissen. Aber was bei mir bei diesen Passagen geblieben ist, ist das Gefühl einer wahnsinnigen PR-Kampagne für diese Forschung und für diese Drogen. An einer Stelle erwähnt Pollan mal, dass LSD durchaus auch psychotische Schübe triggern kann bei Menschen mit entsprechender Prädisposition. Ich finde, das wäre doch mehr gewesen als eine Randbemerkung. Ich verstehe den Ansatz der Serie. Die Macher sagen, dass die potenziellen Vorteile lange von moralischer Panik überdeckt wurden und dass sie dieser Panik jetzt entgegenwirken wollen. Aber eine angemessene Dosis Skepsis und ein paar mehr Fragen, gerade als Journalist, der Pollan ja ist, hätten die Serie sehr viel glaubwürdiger und seriöser gemacht.
Passt das vielleicht auch in diesen Trend bei Netflix, wenn man schon Dokumentarisches produziert, dass man dann immer, positiv formuliert, etwas mit eindeutiger Haltung präsentiert?
Ja, ich denke schon. Und natürlich ist es auch so, dass Alex Gibney als Dokumentarfilmer, bei denen er selber Regie geführt hat, dass es da auch eine eindeutige Haltung geht. Es geht ihm um Aufklärung. Aber seine Haltung ist eigentlich immer eine fragende, eine mehr eine, die Informationen sammeln möchte. Hier ist die Haltung von vornherein klar. Man will überzeugen und man sucht sich dazu ein paar Stimmen. Und ich war etwas überrascht, dass Gibney sich quasi dafür hergibt. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dieser Trend auch bei Netflix zu mehr Komplexität geht, statt zur Vereinfachung.
Die vierteilige Miniserie Verändere dein Bewusstsein ist zu sehen derzeit beim Streamingdienst Netflix.
Top 5.
Ja, zum Ende der Sendung eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Sendung. Filme wie Geborgtes Weiß, Man von Alex Garland oder auch die Filme des Terza Visione Festivals. Alles Filmreihen und Filme, die auch vom Einbruch des Unheimlichen ins Heimliche erzählen. Im Englischen heißt das ganze Genre Home Invasion Thriller und Hartwig Tegeler hat für seinen Top 5 fünf dieser Home Invasion Thriller zusammengesucht, die man zu Deutsch irgendwie filmischen Hausfriedensbruch nennen würde.
Lust auf einen Film?
Okay, wir warten nicht auf Sie.
Das Böse dringt ein in das Geschützte, in das Heim, das Innere.
Nicht schlecht.
Weshalb gerade mein Haus? Ihr Pech.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. An einem Tag wie jeder andere. Von William Wyler, 1955.
Ein perfides Filmgenre, weil wir Normalsterbliche...
Augenblick, ich komme ja schon.
...den Horror der Verunsicherung direkt nachempfinden können. Home Invasion, Auflösung der Sphäre der inneren Sicherheit.
Oh, entschuldigen Sie die Störung, gnädigster. Ich glaube, ich habe mich verfahren.
Humphrey Bogart ausnahmsweise als Bösewicht.
Machen Sie ja keine Geschichten, gnädigste. Wenn Sie Lärm machen, zwingen Sie mich abzudrücken. Haben Sie verstanden?
Drei ausgebrochene Sträflinge dringen ein in das Haus der Hillards.
Los, rück den Zaster raus!
Um Kohle für die weitere Flucht zu bekommen. Gewalt und Mord bereit. Im Kern ist dies auch ein Klassenkampf, denn die Irritation der Hillardschen bürgerlichen Ordnung, sie muss mit dem Tod bezahlt werden.
Verlassen Sie mein Haus.
Dann ist die Ordnung wiederhergestellt. 1950er Jahre Träume.
Nicht bewegen.
Platz 4.
Kein Laut, sie ist allein.
Warte, bis es dunkel ist. Von Terence Young, 1967.
Sam, bist du da? Ich wollte dir nur erzählen, dass ich heute in der Blindenschule die Beste war.
Drei Gangster dringen ein in das Apartment der blinden Susie, um an eine Puppe mit Heroin zu gelangen. Doch einer der Fallstricke, die sich gern im Home-Invasion-Thriller auftun, die brutalen Gangster haben, wieder erwarten, kein leichtes Spiel mit der Frau. Opfer- und Täterperspektive wechseln. Audrey Hepburn alias Susie wird in der Enklave ihres Zuhauses zur gnadenlosen Kämpferin, wenn sie ihre Blindheit als strategischen Vorteil im Kampf um die Wiederherstellung ihrer Normalität nutzt.
Haben Sie denn schon vermietet?
Platz 3.
Nein, noch nicht.
Aber jetzt an Carter, was Patty und Drake hätten lassen sollen.
Fremde Schatten von John Schlesinger, 1990.
Young Urban Professionals, kurz Yuppies, waren die großstädtischen Mittelschichtler der 1980er und 90er Jahre, karrierebewusst und gut bei Kasse. Patty und Drake kaufen ein Haus, vermieten darin zwei Wohnungen und werden von einem der Mieter zur Weißglut getrieben. Zahlen tut er auch nicht, mörderische Anschläge inklusive, von wegen Kündigung, wegen Eigenbedarf.
Wenn er drin ist, hat er auch Rechte, so läuft das hier nun mal.
Patty und Drake werden den Kerl nicht los und entwickeln nun aber ihrerseits kriminelle Energie, um das doch hinzukriegen. Es geht hier nicht um das Gefühl, die häusliche Sicherheit zu verlieren, Psychologie also, sondern allein ums Materielle, den Schutz des Eigentums nämlich. Erfolgreich und egal mit welchen Mitteln, feuchter Yuppie-Traum.
Und wo war's?
In der Plastiktüte an der Tür.
Platz 2. Cachet von Michael Haneke, 2005.
Hier das geschützte Innere des Hauses darf von außen eindringend, die Psychopathen, Serienkiller, Stalker oder Monster. Diese Standarddramaturgie des Home-Invasion-Thrillers treibt Cachet subtil auf die Spitze, verdichtet sie auf ihren Kern, indem die existenzielle Verunsicherung, vollkommen banal scheint's, allein dadurch ausgelöst wird, dass ein Briefumschlag mit einer Videokassette an der Tür hängt.
Hast du eine Idee, wem kann sowas Spaß machen?
Das Tape zeigt...
Der muss hier gestanden haben.
...nur das Stadthaus von Georges und Anne.
Komm rein.
Daniel Auteuil und Juliette Binoche. Etwas, so diffus es auch war, ist eingedrungen, erzeugt ein unbestimmtes Gefühl der Bedrohung, dauernd nun. Danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Georges und Anne begegnen sich mit Misstrauen, die Normalität ihres Lebens zersetzt sich und plötzlich... steht George vor den verdrängten Geheimnissen seiner blutigen Vergangenheit. Das Home, das eigene Heim, als Metapher für die Gesellschaft, die sich brutal gegen die Invasion wehrt.
Platz 1. Wir von Jordan Peele, 2019.
In unserer Auffahrt steht eine Familie.
Das sind vermutlich die Nachbarn. Was, habt ihr etwa Angst vor der Familie?
Zara, zieh sofort deine Schuhe an.
Um zu flüchten? Aber vor wem? Die ins Haus eindringen wollen? Das wäre ja noch eine Idee. Doch was, wenn diese Eindringlinge, wie in diesem Fall in dieser Geschichte, Doppelgänger von Ada, ihrem Mann und ihren Kindern sind? Wie können sie, die wir sind, in unseres, das ja damit ihres ist, eindringen? Alles, was uns ausmacht, jede Eindeutigkeit und Abgegrenztheit von Identität, sie ist aufgelöst. Und damit auch die Grenze zwischen dem Draußen und dem Drinnen, aber auch dem Selbst und dem Anderen. Die, die eindringen, sind nur unser Spiegelbild. Brutalere Erkenntnis geht kaum noch. Denn was soll da noch Hausfriedensbruch sein?
Der Einbruch des Heimlichen ins Unheimliche. Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der Home Invasion Thriller.